Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache heute mit Episode 45. Wie immer sage ich kurz die Rahmendaten. Wir zeichnen auf am 25.08.2021 um circa 15 Uhr. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik und mal nicht im Homeoffice, sondern viel weiter weg als sonst ist zugeschaltet Jörg. Jörg, wie geht's dir im Urlaub?
Ja, es ist ein Arbeitsurlaub. Also ich habe mir hier ein Haus im Harz gemietet und versuche hier an einem Buchprojekt ein bisschen zu arbeiten. Es war mäßig erfolgreich, aber ich komme morgen auch zurück, aber jedenfalls hoffe ich, dass meine Internetverbindung hier einigermaßen gut funktioniert und ich meinen kleinen Beitrag hier leisten kann.
Wir hören auf jeden Fall, dass du ein anderes Mikro einsetzt. Hast du dein gutes Mikro nicht mitgenommen?
Nee, das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schwer, das rumzuschleppen. Also mit dem hier müssen wir jetzt bei dieser einen Folge leben. Ich verspreche das nächste Mal Besserung.
Na gut, wir haben uns heute einen schweren Brocken vorgenommen. Wir wollen sprechen über den Kampf gegen dokumentierten Kindesmissbrauch beziehungsweise Kinderpornografie, beziehungsweise es kursieren noch viele andere Begriffe momentan, dazu später mehr. Dazu haben wir zwei spannende Gäste eingeladen. Und den ersten stellt Jörg vielleicht mal vor.
Ja, hallo Jürgen Schmidt, schön, dass du da bist. Hi. Wir freuen uns, du warst ja schon mal bei uns im Podcast. Jürgen Schmidt, aka Ju, ist von Haus aus Diplomphysiker und er ist leitender Redakteur und hat den schönen Titel Senior Fellow Security. Diesmal habe ich ihn zum ersten Mal, glaube ich, richtig ausgesprochen, Jürgen, in den vielen Art und Weisen, wo ich dich bisher vorgestellt habe. Und das heißt also, er hat irgendwie den Hut auf im Heise-Universum, wenn es zu Fragen rund um Security kommt. Ist in dieser Rolle auch ein begehrter Referent. Wir machen die Heise Security Tour zusammen und viele andere Veranstaltungen und ein gefragter Gesprächs- und Interviewpartner. Und er ist Schöpfer von Heise Security Pro. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, die man sich auch mal anschauen kann. Vielleicht kannst du nachher noch kurz was dazu sagen.
Wenn es sich ergibt.
Gut, und ich freue mich sehr. Da hatte ich schon lange mal die Idee, ihn einzuladen. Jetzt hat es mal geklappt, weil es thematisch einfach so wunderbar passt. Ich freue mich sehr, Tim Pritlove begrüßen zu können hier, Podcaster Urgestein. Podcaster schon in der ersten Stunde in Deutschland, hat, glaube ich, alle Halbwellen miterlebt, so ziemlich. Ist selbstständig, produziert auch Podcasts, aber hat auch eigene Podcasts. Und mir ist jetzt gerade besonders aufgefallen, dass Tim in einem Podcast, an dem er teilnimmt, den er produziert, nämlich das Logbuch Netzpolitik, was thematisch auch sehr oft an uns angelehnt ist, über das Thema, über das wir hier auch heute sprechen wollen, mit Linus Neumann, der ja auch schon hier bei uns zu Gast war, sehr ausführlich diskutiert hat. Deswegen habe ich Tim gefragt, ob er Lust und Zeit hat, heute über das Thema nochmal mit uns zu sprechen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch. Du warst bei uns auch schon mal zu Gast, muss man dazu sagen.
Ja, damals war ich allerdings noch sehr Podcast-unerfahren. Ehrlich gesagt, ich habe mir das dann irgendwann nochmal angehört und habe gedacht, oh Gott, da hast du aber ganz schön rumgestottert. Mittlerweile bist du dann doch ein bisschen routinierter geworden. Vor allem weiß ich noch, ich war damals im Büro und das hat so grauenhaft gehalten, dass du, glaube ich, auch dir teilweise die Ohren zugehalten hast. Und das Mikro war damals auch noch nicht so.
Inhalt schlägt Form 2:1.
Ja, wie kam das denn zustande, Tim? Das war, weil wir beide zusammen uns kennengelernt haben in Brüssel. Weißt du noch?
Richtig, genau. Mhm.
Da waren wir auf einer Pressereise bei der EU-Kommission und dann haben wir gedacht, oder hast du gedacht, darüber können wir in Logbuch Netzpolitik mal ein bisschen sprechen.
Genau.
Hat riesig Spaß gemacht, genau. So, und das ist jetzt die Gegeneinladung quasi. Ja, damals gab es allerdings uns noch nicht. Da gab es natürlich nur euch, weil, wie gesagt, du bist der Urgestein. Und Tim hat sogar mal nicht bei, aber für Heise gearbeitet. Tim, kannst du kurz erzählen, was du da damals für uns gemacht hast?
Also in meinen ganz frühen jungen Jahren waren wir so als Kids hingen wir da immer irgendwie bei der Input 64 Redaktion ab und haben für die mal ein paar Sachen programmiert. Ich war dann mal Programmierer des Monats und später haben wir dann dieses, als es von Kassettenmagazin zu Diskettenmagazin wechselte, haben wir dieses coole Intro den fliegenden Spreiz pur mit, ich und meine Kumpels, das war so die Zeit. Aber dann, da bin ich ganz stolz drauf, dann haben wir sie davon überzeugt, dass Unix ja toll ist und deswegen gibt es überhaupt die IX. Das ist zumindest meine Theorie.
Stimmt, die hast du mir mal erzählt, ja. Aber jetzt müssen wir noch ganz kurz auflösen, was Input 64 ist, weil ich glaube, dass 99,98% unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht wissen, was das mal war. Also ich habe noch welche im Schrank stehen, aber ich glaube, ich bin einer der wenigen.
Ja, das war eigentlich total visionär. Im Prinzip war das ja so eine Webseite zum im Laden kaufen. Nicht? Man hat sich halt so ein Magazin geholt, da war ja so ein kleines DIN A5 Heftchen dabei und eine Diskette und die hat man dann in das Diskettenlaufwerk vom C64 gelegt und dann quasi so ein Programm geladen, wo so Seiten waren, wo man interaktiv drauf rumtippen konnte und die eigentliche Information lesen konnte. Also eigentlich war das so eine Art Webseite ohne Internet, wo dann halt aber auch die Programme eben schon direkt heruntergeladen da waren und man sie eben nicht mehr abtippen musste. Ich fand das eigentlich eine mega geile Idee. Und mich sehr gefreut, da auch mal beigetragen zu haben. Das waren
das waren noch die Zeiten, als auch CT noch irgendwie seitenweise Listings abgedruckt hat, Basic Listings oder so, die man dann abtippen sollte. Aber haben wir uns wochenendeweise mit beschäftigt, vor allem was Spiele angeht, kann ich mich noch gut erinnern. Aber wir haben heute ein pickepackevolles Programm, deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich zu unserer wöchentlichen Rubrik, als zweiwöchentlichen Rubrik. Jörg, hast du ein
Bußgeld der Woche?
Selbstverständlich habe ich ein Bußgeld der Woche mitgebracht. Unser Bußgeld der Woche kommt diesmal aus Österreich und Empfänger unseres Bußgeldes ist die Unser Ö Bonus Club GmbH. Das ist eine Rewe-Tochter in Österreich, die von Rewe und ein paar anderen Partner ins Leben gerufen wurde und die den Jö-Bonus-Club betreibt. Das ist ein österreichisches Kundenbindungsprogramm. Es geht also um Kundenbindungsprogramme. Und die österreichische Behörde hat das Bußgeld verhängt, weil das Unternehmen die personenbezogenen Daten der teilnehmenden Kunden unrechtmäßig für Profiling-Zwecke verwendet hat. Das heißt, ihre Kunden natürlich, die mussten sich anmelden und die dabei verwendeten Einwilligungserklärungen sowohl online als auch bei Anmeldeformularen waren nicht rechtmäßig nach Ansicht der österreichischen Behörden. Das heißt, es war nicht klar, dass eine Einwilligung für Profiling eingeholt wurde durch die Gestaltung des jeweiligen Angebots. Und darauf beruft sich die österreichische Behörde, dass die Information zur Datenverarbeitung nicht vor, sondern nach dem Kästchen platziert wurde. Also das heißt, der User musste erst ein Kreuzchen machen, erst was markieren und hat dann eben erst hinterher die Informationen bekommen und hat eben auch erst hinterher eingewilligt. Und dadurch wurde nach Ansicht der Behörde verschleiert, dass die Einwilligung sich eben auch auf dieses Profiling bezog. Und ähnlich schlecht gemacht nach Ansicht der Behörde war die Anmeldeformulare. Auch da war nicht eben eindeutig sichtbar, dass es sich um eine Einwilligung zu Profiling handelt. Und darin sieht die Behörde eine Verletzung der Pflichten des Clubs, die sein Ersuchen um Einwilligung in eine verständliche und leicht zugängliche Form und in einer klaren und einfachen Sprache zu gestalten. Das muss man nämlich bei solchen Formularen. Und deswegen, und das ist natürlich eine heftige Geschichte, wertete sie die Einwilligung als ungültig. Und dass auch das gesamte auf der Grundlage durchgeführte Profiling als unrechtmäßig. Und davon waren sage und schreibe 2,3 Millionen Nutzer betroffen, die sich in einem relativ kurzen Zeitraum von einem Jahr in diesem Club angemeldet hatte. Was ja schon mal eine ziemlich heftige Geschichte ist. Was da noch oben drauf kam, war, dass dieser Verstoß schon einmal Gegenstand des Verfahrens war. Also da hatte sich die Behörde schon mal mit beschäftigt und hatte das moniert. Und der Club hat daraufhin zwei Änderungen vorgenommen, hat aber es versäumt oder hat es absichtlich nicht getan, von den ganzen Teilnehmern nochmal eine neue ordnungsgemäße Einwilligung einzuholen, sondern hat die alten Daten halt einfach weiter verwendet. Und deswegen halt kam die Behörde zum Ergebnis, unrechtmäßig eingeholte Daten werden weiterhin ohne gültige Einwilligung verarbeitet. Und das führte dann zu dem Bußgeld, was mit 2 Millionen Euro ziemlich hoch ist, finde ich. Ist, glaube ich, eins der höchsten in Österreich. Und ja, zugunsten des Clubs wurde berücksichtigt, das fand ich auch interessant, dass die Pandemie geschäftliche Tätigkeiten erschwerte und dass der Club Verluste machte. Finde ich auch merkwürdig, dass das irgendwie die Höhe des Bußgeldes betrifft, aber nichtsdestotrotz kann man eigentlich so ziemlich alles, was entlastend ist, hier zugunsten des Clubs als Behörde anführen. Ob das jetzt tatsächlich so dann irgendwann mal rechtskräftig wird, weiß man noch nicht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und der Jü-Club hat angekündigt, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen. Bleibt weiter spannend.
Das heißt aber, im Moment kann er auf Basis dieser fehlerhaften Einwilligung weiter agieren, solange es nicht rechtskräftig ist.
Das würde ich ihm auf jeden Fall nicht empfehlen. Also ich würde auf jeden Fall, das untersagt ihm ja nichts, hier geht es nur um das Bußgeld. Die werden sicherlich gut beraten, wenn sie möglichst schnell bei allen Mitgliedern, die sich neu einloggen oder irgendwelche Aktionen machen, nochmal eine ordentliche Erklärung abfragen.
Nur wenn sie sich
das einloggen? Das kann man ja machen, oder
muss,
wenn sie tätig werden.
Ja, man muss sie doch, man kann ja mit den Nutzern nichts mehr anfangen, oder? Im Grunde genommen müsste man die jetzt alle anschreiben und von allen 2,3 Millionen eine neue Einwilligung holen, was ja ein tierischer Aufwand ist.
Na ja, gut. Das stimmt. Naja. Also das Grundproblem bei diesen Geschichten ist, dass diese Einwilligungen äußerst schwierig einzuholen sind. Man braucht eben eine informierte Einwilligung und das heißt, der User muss ungefähr wissen, was er da zustimmt. Und das heißt, ich muss ziemlich genau belehren. Und wenn ich da Fehler mache und die kann ich leicht machen, dann führt das eben tatsächlich dazu, dass diese Einwilligung ungültig ist und dass hier es letztendlich auch passiert.
Also wir lernen mal wieder daraus. Legt Wert auf ordentlich formulierte, umfangreiche Einwilligungen, die den Nutzer über alles informiert, was ihr so treibt. Ansonsten kriegt ihr Probleme.
Ja, also die haben hier Riesenprobleme. In jeglicher Hinsicht.
Gut, ja. Ich glaube, das haben wir alles zugesagt, oder? Oder
ja.
Hattest du noch irgendwas?
Nö.
Hat auch irgendjemand der Gäste irgendwas dazu zu sagen? Also ich mich wundert das überhaupt nicht, dass das ein recht heftiges Bußgeld ist. Ich finde das vollkommen plausibel. Also insbesondere dann, wenn der Club einfach irgendwie weitermacht, wenn er schon darauf hingewiesen wurde und macht einfach mit den alten unzureichenden Einwilligungen weiter. Das, also, finde ich ein Unding. Und dann darf es auch ruhig mal knallen, finde ich, finanziell. Ich finde, 2 Millionen werden die wahrscheinlich gut tragen können. Naja.
Ja, also ich denke, man kann es einmal machen, aber wenn man dann halt schon mal Ärger hatte, sollte man es halt dann auch tatsächlich ordentlich machen. Aber das ist ein ständiger Kampf, ne? Also jede Marketingabteilung erzählt dir, oh nein, der Text darf ja nicht so lang sein und der muss ja verständlich sein für die Leute. Und das ist, kann ich aus meiner täglichen Erfahrung sagen, immer ein Kampf zwischen dem, was juristisch erforderlich ist und dem, was die Marketingabteilung gerne hätten.
Ich fand es sehr interessant, dass sich die Rewe Deutschland, so wie ich das gelesen habe, als das hier publik wurde und das so ein bisschen auch durch die Presse gegangen ist, dieses Bußgeld, sofort eine Pressemitteilung rausgegeben hat und sich ausdrücklich davon distanziert hat. Es hat nichts mit Rewe Deutschland zu tun. Das sind die Österreicher und das ist da so ein komischer Bundesclub und das hat nichts mit uns zu tun. Fand ich echt witzig. Naja gut, aber das sowas bleibt natürlich kleben, ne? Also auch an so einem Megakonzern wie Rewe Deutschland. Gut, aber wir sollten jetzt zu unserem Schwerpunktthema kommen heute. Wir haben schon im Vorfeld kurz darüber gesprochen. Jörg und ich beschäftigen uns mit dem Thema ja auch schon sehr lange, mit dem Thema dokumentierter Kindesmissbrauch, Kinderpornografie. Insbesondere waren wir damals recht aktiv bei der ganzen Websperrenaktion bei der Gesetzesinitiative von der damaligen Bundesfamilienministerin von der Leyen. Und wir haben damals schon immer diskutiert, das möchte ich jetzt als kleinen Disclaimer vorwegsetzen. Und auch diese Diskussion gab es jetzt hier gerade wieder in der Vorbesprechung. Wie nennt man das eigentlich, über was wir hier sprechen? Nennen wir das jetzt dokumentierter Kindesmissbrauch, was viele sagen, der einzig korrekte Begriff ist. etabliert ist der Begriff Kinderpornografie, wird auch in den Medien meistens so genutzt. Ich versuche den auch zu vermeiden. Es gibt noch einen neuen Begriff. Das heißt, das ist Child Sexual Abuse Material, CSAM. Das ist eigentlich erst bekannt seit dieser ganzen Debatte um die Apple-Geschichte, auf die wir gleich eingehen werden. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen zwischen den Begriffen changieren und entschuldigen uns jetzt schon dafür. Und wenn das eine oder andere Mal der eine oder andere Begriff Kipo, Kinderpornografie rausrutscht, ihr wisst, was damit gemeint ist. Und wir
mal
nehmen
ganz
das
umgefragt, was ist an dem Begriff so schlimm?
Kinderpornografie umfasst halt nicht die Definition des Missbrauchs.
Und das Pornografie setzt ja in gewisser Hinsicht auch so ein Konsens voraus. Ich meine, Porno macht man halt, wird man für bezahlt, und das ist ja in dem Fall also weder möglich noch der Fall. Also das ist schon ein sehr schlechter Begriff. Ich finde es jetzt vielleicht in der Diskussion ganz gut, so von den Vorgängen als solchen, als dokumentierten Kindesmissbrauch zu sprechen, finde ich angemessen. CSAM finde ich wiederum ganz praktisch, um mal jetzt ganz konkret auf die Dateien, also das eigentliche Material, das, was da wirklich jetzt konkret auf den Computern anfällt und hin und her geschickt wird, das sozusagen dafür zu verwenden. Das könnte die Sache vielleicht vereinfachen.
Ja, schau mal, wo wir hinkommen.
Das Problem ist halt also für mich, ich musste vor ein paar Wochen diesen Begriff noch googeln, weil ich ihn nicht kannte. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere unserer Hörer mit dem Begriff durchaus auch noch fremdelt.
Denkbar. Aber so ist das nun mal in der schnelllebigen Zeit des Internets.
Gut, also worum es heute gehen soll. Wir wollen erstmal kurz einen Überblick darüber geben, was Plattformen bisher tun, um dem Phänomen, dem negativen Phänomen des dokumentierten Kindesmissbrauchs zu begegnen. Die Plattformen sind da ja auch in gewisser Weise in der Pflicht. Vor allem Plattformen, die viel mit User-Generated Content umgehen, zum Beispiel Cloud-Plattformen, wo Nutzer Fotos, Videos hochladen können. In den USA ist es so, um das mal vorwegzuschicken, es gibt dort ein National Center for Missing and Exploited Children, wir nennen es jetzt hier mal NECMEC. Dort werden oder die Plattformen in den USA sind angehalten, Meldungen zu dokumentiertem Kindesmissbrauch auf ihrer Plattform oder auch selbstgefundene Inhalte an dieses Center zu melden. Dort werden die ausgewertet und archiviert, und von dort aus gehen dann auch Meldungen an der Strafverfolgungsbehörde raus, die dann die Strafverfolgung aufnehmen gegenüber Nutzern, die identifiziert worden sind.
Ist das eigentlich eine staatliche Behörde oder sowas wie ein NGO?
Das ist ein NGO, soviel ich weiß. Das ist keine staatliche Behörde. Das ist eine gemeinnützige Organisation. So, und dass Plattformen aktiv sind gegen dokumentierten Kindesmissbrauch, ist kein neues Phänomen. Also insbesondere in den USA passiert da sehr, sehr viel. Vielleicht wissen das viele, zum Beispiel, dass Google, dass Microsoft in seinen Cloud-Diensten permanent eigentlich Scanner laufen lässt, die über eine Bilderkennung, die hash-basiert ist, versucht, Kindesmissbrauchsdarstellungen auf der Plattform zu finden. Das betrifft insbesondere OneDrive, betrifft aber auch den E-Mail-Service. Auch Bilder, die dort irgendwie von Sender zu Empfänger wandern, werden gescannt. Und so ähnlich macht das Google auch.
Das Google ist Foto-DNA, oder?
Ist genau, ja. Und ich wollte mal ganz kurz Zahlen nennen, weil die fand ich sehr beeindruckend. Die habt ihr im Podcast auch schon genannt, Tim. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, wie groß die Unterschiede sind zwischen den Plattformen, was da gemeldet wird. Also es gibt einen Bericht vom NECMEC, wo sie erfasst haben, welche Provider wie viel gemeldet haben im Jahr 2020. Und ganz, ganz vorne ist, Jürgen, was glaubst du? Welche Plattform könnte es sein?
Microsoft oder Google?
Nee, ganz vorne ist tatsächlich Facebook mit 20,3 Millionen Meldungen in 2020. Auf Platz 2, und zwar mit Riesenabstand, ist dann Google mit 546.700 Meldungen. Und Microsoft kommt dann zum Beispiel auch erst unter ferner Liefen. Also diejenigen, die bei weitem am meisten melden, sind Facebook und damit großen Abstand Google. Bei Facebook ist natürlich ein Grund dafür, dass Facebook ein Konzern ist mit vielen Teilplattformen. Ne? Also das betrifft natürlich sowohl Facebook selbst als Plattform, aber insbesondere halt auch Instagram, wo Facebook auch sehr aktiv nach Inhalten scannt, mit Bilderkennungssoftware, mit KI, mit Algorithmen und mit maschinellem Lernen, sagen sie selbst zumindest. Aber, und das fand ich überraschend, ich habe mir das mal angeguckt bei Facebook, was die selber dazu sagen, auch bei WhatsApp. Sie sagen zwar, dass WhatsApp, dass die Plattform sämtliche Messenger-Inhalte Ende zu Ende verschlüsselt, also die Inhalte verlassen, verschlüsselt den Messenger und können auch nur beim Empfänger entschlüsselt werden. Aber was sie außerdem tun, und das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, das habe ich so vorher noch nicht gewusst, ist, dass sie dafür oder anstelle setzen auf Meldungen, auf aktive Meldungen von Nutzern, aber auch selbst versuchen, Verhalten von Nutzern zu analysieren anhand der Metadaten. Zum Beispiel, wie verhalten sich Menschen in Gruppen? Wie teilen sie? Wie werden Inhalte weiterverbreitet? Sind das Inhalte, oder könnte es da um verdächtiges Verhalten gehen? Und allein wegen des Verdachts auf Tausch dokumentierten Kindesmissbrauchs sperrt WhatsApp Monat für Monat 300.000 Nutzer. Diese Zahl hat mich dann doch sehr überrascht. Also die Plattformen sind da schon sehr aktiv. Und insbesondere Google, bei Google heißt das übrigens nicht CSAM, sondern CSAI, also Child Sexual Abuse Images. Google sucht sowohl in der Suche nach Bildern, aber insbesondere sind sie sehr aktiv auf YouTube und sagen, auf YouTube sind sie mittlerweile sehr gut, was die Erkennungsrate angeht. Auch da wird KI eingesetzt, sagen sie selbst, maschinelles Lernen. Sie haben, und darüber hinaus haben sie auch eine Engine entwickelt mit einem API, die anderen zur Verfügung gestellt wird. Und auf Basis dieser Technologie, das heißt, die heißt CSAI Match, scannen zum Beispiel auch die Plattform von Adobe, Yahoo, Tumblr und Reddit. Reddit nutzt auch die Google-Technik, um auf der eigenen Plattform nach Kindesmissbrauch zu scannen. Fand ich auch eine neue Erkenntnis, die hatte ich so noch nicht. Und einige Kinderschutzorganisationen aus dem angloamerikanischen Raum nutzen diese Plattform auch aktiv. Also da darf sich jeder anschließen, darf sich bei Google anmelden und kriegt dann eine Schnittstelle und kann das Material dort einspeisen. Gut, was hat das Ganze jetzt mit Datenschutz zu tun? Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Wir sind ja ein Datenschutz-Podcast, aber ich sehe die Privacy schon bei dem, was wir jetzt beschrieben haben, die Privacy invasiven Maßnahmen schon sehr, oder ich sehe die Maßnahmen schon als sehr privacy-invasiv, denn es geht ja darum, dass hier, auch wenn es maschinell passiert, dass hier Inhalte-Scans stattfinden. Zwar nicht beim Nutzer selbst, aber immerhin über nutzergenerierte Inhalte, wenn sie auf Plattformen geladen werden. Ich selbst stand dem schon immer sehr kritisch gegenüber, auch deshalb, weil es auch immer wieder Berichte gibt, nach denen diese Scanner auch irrtümlich anschlagen. Und es gibt die Fälle, wo dann Leute einer strafrechtlichen Verfolgung zugeführt werden, deren Existenzen zerstört werden und sich dann im Nachhinein rausstellt, dass es sich hier um Fehltreffer gehandelt hat. Also um Falsch-Positiv-Meldungen der Scanner. Aber dann ist es eben zu spät, wenn die strafrechtliche Ermittlung schon gelaufen ist. Dann sind Existenzen zerstört. Also es hat auch tatsächlich sehr manifeste Implikationen für den einzelnen Nutzer, kann es zumindest haben. Aber all das ist noch nicht the top. Es geht jetzt noch einen Schritt weiter. Nämlich Apple, das sich bis dato aus dem Inhaltescan komplett rausgehalten hat, hat jetzt eine Ankündigung gemacht. Jürgen, was hat Apple vor?
Ja, Apple will mit dem, was sie tun, einen Schritt weiter gehen als die anderen. Die wollen nämlich nicht die Sachen, die man zu ihnen in die iCloud hochlädt, in der iCloud scannen, sondern schon bevor sie dort hochgeladen werden. Das heißt, was die jetzt mit der nächsten iOS-Version schon in diesem Herbst einführen wollen, ist ein Scan, der im Hintergrund heimlich, also ohne mein Zutun, ohne dass ich das sehe, auf meinem iPhone im Hintergrund eben scannt, ob solches Material, also Sesam nennt es Apple, auf dem Gerät vorhanden ist und gerade in die iCloud hochgeladen werden soll. Und das war ein Schritt, der in Security-Kreisen und ich glaube auch bei vielen Datenschützern für ziemliches Entsetzen gesorgt hat, weil es als Dammbruch interpretiert wird. Auch ich persönlich sehe das so, dass hier eine ganz, ganz wichtige Grenze überschritten wird. Nämlich, es ist nicht so, dass wie bei Google, wenn ich irgendwas hochlade, die dann auf ihrem Server scannen, ob das unter Umständen Missbrauch von Kindern dokumentiert, sondern auf meinem Gerät präventiv ohne Anlass im Hintergrund alles gescannt wird, was ich da hochlade. Und das ist eine ziemlich neuartige Geschichte.
Ich bin mal Advocatus Diaboli und frage, was ist denn so schlimm daran, das statt in der Cloud auf dem eigenen Rechner zu machen? Oder vielleicht ist es gar nicht schlimm, Tim?
Naja, also weiß ich jetzt auch erstmal nicht, weil der Ort selber, also einerseits kann man die Frage stellen, was macht den einen Ort schlimmer als den anderen Ort? Und andererseits ist es ja jetzt auch nicht genau so, sondern was Apple macht, ist, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo jemand ein Foto in die eigene iCloud-Foto-Library hochlädt und nur dann, also wenn man die nicht benutzt, dann findet das nicht auf dem Telefon statt, sondern nur in dem Moment, wo hochgeladen wird, vor dem Hochladen, wird jedes Bild halt mit einem speziellen kryptografischen Verfahren mit diesen Neural Hash-Kennung von dieser NCMEC-Datenbank verglichen. Und das Verfahren heißt Private Set Intersections. Sicherlich ein bisschen zu kompliziert, das zu erklären. Liegt auch daran, dass ich es gar nicht erklären kann. Auf jeden Fall ist es so, dass das Ergebnis dieses Vergleichs auf dem Telefon gar nicht anfällt, sondern das Ganze ist quasi so ein kleiner Briefumschlag, der zu dem Bild noch mit dazu gesteckt wird, der diese kryptografische Information zum Teil enthält. Und erst wenn eben 30 solcher, also das ist ein einstellbarer Threshold, aber Apple ist klar geworden, dass sie mit 30 arbeiten jetzt erstmal, wenn also 30 Bilder, die quasi in dieser Datenbank bereits als bekannt verzeichnet sind, wenn 30 Bilder zusammenkommen in einer einzigen iCloud-Foto-Library, dann gibt es die Möglichkeit, das auf dem Server zu erkennen. Das heißt, die Erkennung findet tatsächlich auf dem Server statt, aber ohne die Bilder in the clear zu scannen. Das ist insofern eigentlich bemerkenswert, als dass ja diese Bilder derzeit bei Apple überhaupt gar nicht verschlüsselt sind und sie das sehr wohl tun könnten. Sie sich aber trotzdem für ein Verfahren entschieden haben, wo quasi der Vergleich ausgelagert wird, aber das Feststellen des Ergebnisses trotzdem auf dem Server tun können, ich sag mal, selbst wenn die Bilder dann noch verschlüsselt wären. Das ist ein interessanter Ansatz und es ist ein bisschen offen, was man da jetzt eigentlich als eigentliche Intention herauslesen kann, aber ich finde, das ist schon mal ein wichtiger Aspekt in der Debatte.
Darf ich da mal einhaken? Du hast so ein bisschen rhetorisch gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen dem Scan auf dem iPhone und dem Scan in der Cloud und was den einen Ort schlimmer macht als den anderen? Da würde ich gerne eine Gegenfrage stellen. Was macht denn dieses Material, dieses CSAM, diesen dokumentierten Missbrauch von Kindern erst dadurch schlimm, dass er in die iCloud hochgeladen wird? Also ich meine, wenn der vorher auf meinem iPhone rumliegt, ist er nicht schlimm. Und wenn er hochgeladen wird, ist er auf einmal irgendwie scannenswürdig.
Das naja, ist doch Apple irgendwie ist ja verpflichtet, völlig verknotet. Ja, Apple ist ja verpflichtet, Dateien, solches Material zu melden, wenn es ihnen, wenn sie davon Kenntnis erhalten haben. Das ist die Rechtslage. Ja, also wenn sie Kenntnis davon haben. Und der Unterschied ist natürlich hier so, dass sie eben diesen Scan gar nicht durchführen in dem Moment, wo man nicht Apples iCloud benutzt. In dem Moment, wo man Apples iCloud benutzt und in dem Moment, wo man es hochlädt, findet dieser Vorgang statt. Und ich sehe den halt auch ein bisschen als Teil der kleinen Serverkommunikation, wobei es in gewisser Hinsicht ein bisschen unerheblich ist. an welcher Stelle jetzt irgendwie ein Code durchgeführt wird. Das Ergebnis findet auf dem Server statt.
Naja, also gematcht wird auf meinem iPhone.
Ja, aber das Ergebnis dieses Matches
findet nicht statt. Gegen diesen Hash. Und warum soll dieses Matching anders sein, nachdem ich irgendwie das erst hochlade in die iCloud oder wenn ich einen anderen Hoster verwende, also Google Drive oder Mega, die also mir einen verschlüsselten Speicher zur Verfügung stellen, dann muss Apple das dann nicht scannen und das wollen sie begründen vor einem Richter, dass sie...
Das ist ja nicht ihr Dienst. Es geht ja um ihren Dienst. Also sie, also was ich da rauslese, ist, dass sozusagen Apple das Telefon eigentlich nach wie vor als das Telefon des Individuums, des Besitzers betrachtet. Aber sie erhalten erst Kenntnis davon, wenn es auf ihren Servern, wenn ihre Dienstleistung, ihre Fotospeicherdienstleistung in Anspruch genommen wird. Schon ein Unterschied.
Also sie scannen ja offensichtlich schon vorher. Also sie halten sich schon für zuständig zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht hochgeladen ist.
Nein,
also
auf des Hochladens tun sie das.
Das muss ja wohl vorher passiert sein. Also ich meine.
Naja, also es ist Teil des Hochladevorgangs, ist sozusagen erstmal diesen Voucher anzulegen. Und sie hinterlegen ja quasi nur eine kryptografische Information, aber sie gewinnen diese Informationen nicht. Also das Ergebnis des Vergleichs liegt nicht auf dem Telefon vor.
Das wird mit hochgeladen und verlässt dann das Telefon, meinst du?
Genau. Also jedes Bild kriegt so einen Voucher, aber erst wenn 30 aller Voucher, die quasi mit diesen Fotos abgelegt sind, zusammenkommen, also die insgesamt positiv angeschlagen sind, ergibt sich aus diesem kryptografischen Algorithmus überhaupt erst die Möglichkeit, das Ergebnis als solches zu sehen. Das ist so ein bisschen so Schrödingers Katzenmäßig. Ich kann diesen kryptografischen Algorithmus nicht beurteilen, aber ich bin kein Kryptograf, ich habe mir das nicht angeschaut. Ich entnehme lediglich der verhältnismäßig ausführlichen Dokumentation, die sie veröffentlicht haben, dass das so funktioniert. Von daher ist das immer so eine Sache.
Hältst du es denn für realistisch?
Zu bewerten, weil ich meine, was halte ich für realistisch?
Dass Apple das gegenüber einem Richter, der sagt, sie müssen diese Scans auch machen, wenn du die Bilder in die Google Drive hochlädst oder bei Mega hochlädst, dass Apple das tatsächlich durchsetzen kann?
Das haben sie ja gar nicht angekündigt, dass sie das durchsetzen wollen. Sie haben gesagt, wenn ihr Fotodienst benutzt wird, dann tun sie das. Aber sie
richtig,
haben
nicht aber angekündigt, die Forderung ist doch offensichtlich, dass die kommen wird, dass also nicht nur die Bilder, die in die iCloud hochgeladen werden, sondern wenn die schon mal scannen, dann...
Woraus ist das offensichtlich?
Wenn es eine Scan-Möglichkeit gibt, die im System verankert ist, meine Bilder auf dokumentierten Kindesmissbrauch überprüft, dass Strafverfolger oder andere Organisationen möchten, dass das nicht nur dann passiert, wenn ich dieses Bild in die iCloud hochlade, sondern auch, wenn ich irgendeinen anderen Hoster verwende, ist doch irgendwie nachvollziehbar, weil ich oder jemand, der Kindesmissbrauch unterstützt, der ist doch verfolgungswürdig in deren Augen, egal ob er jetzt iCloud benutzt oder nicht.
Ja gut, aber das ist ja nicht Apples Dienst. Ich meine, wenn Google das tun möchte, müssten sie ja quasi denselben kryptografischen Ansatz, den Apple dort verfolgt, auch machen. Und ich weiß nicht, ob die dann, also ich lese das nicht als offensichtlich, also ich weiß nicht, woraus du das ableitest, dass es jetzt offensichtlich ist, weil das ist ja überhaupt nicht in der Ankündigung gewesen.
Ich glaube, wir sind jetzt schon in der Debatte, worum es zu den befürchteten Folgen, die da kommen könnten. Also das sind Argumente, die man ja im Moment auch sehr oft hört. Es gibt vielfältige Warnungen. Es gibt Warnungen von Bürgerrechtsorganisationen in den USA, so zum Beispiel von der IFF, die sagen, wenn so eine Technologie einmal im Betriebssystem verankert ist, dann wird es Begehrlichkeiten geben, entweder sie auszuweiten außerhalb des Ökosystems Apple zu benutzen. Ich meine, Apple sieht es ja im Moment so, dass quasi die Photo Library und die iCloud eine Fortsetzung des iPhones ist. Ne? Das ist ja ein Dienst für die. Ne? Das eine ist das Gerät, das andere ist, ist der Dienst, aber alles gehört zusammen irgendwie für die. Aber Jürgen, du meinst ja, dass, dass wir dann, dass quasi Apple verlässt und dass die, diese Technik dann auch für andere Provider eingesetzt werden soll. Also zum Beispiel zum Hochladen zu OneDrive oder in die Google Cloud.
Oder das ganz sind, ohne ist, hochladen.
Also. Und dann sind wir natürlich auch ganz schnell bei der Diskussion, bleibt es dann auch bei, bei Darstellung von Kindesmissbrauch oder wird dieser, werden dann auch mal irgendwelche andere Hashes ins Telefon geladen, wo es um andere Darstellungen geht. Also damals gab es schon immer die Diskussion, wird das dann irgendwann auf zum Beispiel auf den Kampf gegen Urheberrechtsmissbrauch oder gegen Urheberrechtsverletzungen eingesetzt und so weiter.
Ja gut, also aber diskutieren wir jetzt über, Entschuldigung, diskutieren wir, also man, ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden, über, ob man jetzt gerade über das diskutiert, was Apple konkret angekündigt hat, was sie tun wollen. Hm. Ich habe immer so das Gefühl, es diskutieren immer alle nur über das, was sie überhaupt nicht gesagt haben und auch nicht intendiert haben, sondern was sich alle Leute irgendwie theoretisch unter Umständen vorstellen könnten, was man stattdessen machen könnte. So, man kann aber alles Mögliche machen. Und gerade das Beispiel, Jürgen, mit dem Google Drive, ich meine, wenn Google sowieso alle Bilder auf ihrem Servern scannt und meldet, wozu brauchen sie dann die Technologie von Apple? Apples Technologie ist ein Schritt und man sollte sich mal fragen, was eigentlich ihre Intention ist. Das höre ich irgendwie relativ selten, wenn sie denn stattdessen einfach genauso wie alle anderen auch einfach ihre Server scannen könnten, weil die Bilder da sowieso rumliegen können. Warum machen sie dann diesen Aufwand? Und was macht das dann, also warum treiben sie überhaupt so viel Aufwand, um das zu trennen? Und wenn man sich das technisch halt anschaut, sind mehrere Schlüsse möglich. Unter anderem, dass das eben ein Werkzeug auch in der politischen Debatte um Backdoors zu sein könnte, dem sicher Apple immer offen entgegengestellt hat, weil immer sagen, ja hier, Sesam, irgendwie dokumentierter Kindesmissbrauch ist ein großes Problem, deswegen brauchen wir Zugriff auf die Telefone. Und dann ist jetzt so ein bisschen Apples Antwort so, ja nee, wieso denn? Irgendwie die Bilder, die allgemein bekannt sind, auf die ihr aus seid, die können wir hier irgendwie mit einem Privatsphäre schützenden Algorithmus erkennen in dem Moment, wo sie irgendwie auf unseren Servern landen und nur dann müssen wir das melden. Da brauchen wir keine Backdoor für. Und das ist so ein bisschen, finde ich, noch ein bisschen unterrepräsentiert in dieser ganzen
Debatte. Jörg wollte sich schon eine ganze Weile zu Wort melden. Jörg.
Ja, Tim, eine Sache, die ich bei dir gehört habe, die mich ein bisschen irritiert, ist, du sagst, sie müssen bei Kenntnis melden. Ja. Das ist auch die Rechtslage hier in Europa oder in Deutschland insbesondere als Host Provider. Das heißt aber nicht, dass sie überwachen müssen. Das sind ja zwei völlig, aber das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Natürlich muss ich melden, wenn ich Kenntnis habe, aber es gibt, ich gehe jetzt von hierzulande aus und ich meine, dass es in Amerika auch noch der Fall ist, keine Pflicht, das proaktiv zu tun. Und das haben sie ja hier zumindest getan, was ich dann doch auch schwierig also finde.
Man wirft ja Apple vor, dass die, Entschuldigung.
Es gibt dafür ein schönes Zitat von Snowden, was ich hier noch gerne einstreuen würde. No matter how well intended, Apple is rolling out mass surveillance to the entire world with this. Make no mistake, if they can scan for kiddie porn today, they can scan for anything tomorrow. They turned $1 trillion of devices into INARCs without asking.
Was ist INARCs?
Weiß ich auch nicht.
Das waren die Überwachungstools anzunehmen.
Ich recherchiere es mal.
Also ich meine, wenn sie das tun wollten, dann könnten sie das ja auch jetzt schon tun. Also dafür brauchen sie ja diese Technologie nicht. Das ist ja also total Riesenaufwand, den sie da treiben, weil so wie sie das gebaut haben, ist das ja quasi für öffentliche Datenbanken von Bildern speziell gebauter Vorgang. Wenn sie nach irgendwas untersuchen wollten, dann würde sie ja im Prinzip heute schon nichts davon abhalten.
Ja, doch.
Und was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, warum das jetzt eigentlich bei, also was hätte man denn jetzt gesagt, wenn Apple angekündigt hätte, dass sie ihre iCloud-Foto-Library genauso wie alle anderen aus serverseitig scannen? Wäre das dann okay?
Also ehrlich gesagt, ich muss, da habe ich jetzt ein Verständnis, eine Verständnisfrage einfach, eine Wissensfrage. Mir war immer so, dass Apple auch deswegen ein Problem hat, weil ein Großteil der Fotolibrary doch verschlüsselt ist, oder? Und wenn sie verschlüsselt ist, können sie die Inhalte sowieso nicht scannen. Ist das nicht eins der Probleme, warum sie aufs Handy gegangen sind?
Nein? Naja, das mit der Verschlüsselung, das ist irgendwie so ein bisschen kompliziert, aber letztlich läuft es darauf hinaus, die Sachen sind so in der iCloud gespeichert, dass Apple Zugriff darauf hat. Also sie sind zwar verschlüsselt, aber Apple hat auch die Schlüssel und kann auf diese Daten zugreifen. Und die geben diese Daten zum Beispiel auch an Strafverfolger raus. Die haben ja zum Beispiel auch schon mehrfach komplette iCloud-Backups in prominenten Fällen an das FBI übermittelt, die danach diese Daten auswerten konnten. Das heißt, Apple hat Zugriff auf diese Daten. Ob die zwischendurch noch irgendwie verschlüsselt sind und es gibt da noch irgendwelche Schlüssel, auf die Apple dann aber auch wieder Zugriff hat, ist, glaube ich, da irgendwie ein Seitenast der Diskussion, der uns hier nicht wirklich weiterbringt. Oder?
Einag ist übrigens ein Küchenstudio in Fürth.
Danke.
Das bringt uns jetzt ein Alkohol ist ein Küchenstudio.
Ja. Ich tue mich halt ein bisschen schwer damit, mich in die Köpfe der Apple-Verantwortlichen so weit rein zu denken, dass ich daraus rauslesen kann, was die genau, warum, mit welcher Motivation machen beziehungsweise nicht machen. Ich sehe das mehr so ein bisschen aus meiner Sicht. Und aus meiner Sicht ist das so, dass bisher habe ich mein iPhone, mein Smartphone als mein Gerät betrachtet und auf dem sucht niemand anders meine Materialien durch, um da irgendwas zu finden, was möglicherweise strafbar sein könnte. Jedenfalls nicht anlasslos, ohne Begründung, ohne dass ein Richter das irgendwie angeordnet hätte und also gezielt da eine Durchsuchung stattfindet. Aber genau das ist das, was Apple jetzt einführen will. Die wollen im Hintergrund alle Bilder, die ich mit der iCloud synchronisiere, auf dem Gerät vorsorglich schon mal scannen. Und du hast so ein bisschen kritisiert, dass ich nur damit argumentiere, was daraus wird, was daraus werden könnte. Und das ist halt so ein bisschen so, wenn jemand in einen Damm ein Loch bohrt, dann macht es keinen Sinn, eben nur über dieses kleine Loch und sei das noch so mikroskopisch klein zu reden, sondern dann muss man tatsächlich über die Konsequenzen reden, die dieses Loch für die Stabilität des gesamten Systems bedeutet. Deswegen kann man diesen Aspekt, dass das, was Apple im Moment angekündigt hat, das mag noch irgendwie harmlos sein. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass diese Sachen, die sie im Moment machen, letztlich niemanden ernsthaft bedrohen. Ich würde sogar so noch einen Schritt weiter gehen. Es wird sehr wenig Leute tatsächlich, sehr wenig zur Verfolgung von Kindermissbrauch beitragen. Weil so wie es im Moment konstruiert ist, ist es so weich gespült, dass es eigentlich gar nicht wirken kann. Weil diese Tatsache, dass dieser Scan nicht stattfindet, wenn ich es in die iCloud hochlade, das kriegen die
auch mit. Wenn du es nicht hochlädst.
Zum Weichgespült nur noch eine kurze Ergänzung, weil das hatten wir noch nicht erwähnt. Es wird gegen die Hash-Datenbank von dem NCMEC gescannt, ne? Oder beziehungsweise die wird als Vergleichsdatenbank herangezogen. Aber Apple hat auch angekündigt, dass eine Datenbank mit Hashes zu dokumentiertem Kindesmissbrauch einer anderen Organisation auch noch herangezogen wird. Auch deren Hashes sind dann in iOS integriert. Und nur wenn beide Treffer ergeben, dann ist es überhaupt erst ein Treffer. Ne? Also welche die andere ist, haben sie allerdings noch nicht bekannt gegeben. Das ist eine Datenbank aus irgendeinem anderen Land jenseits der USA.
Jörg? Das heißt ja dann aber auch, dass viele der Befürchtungen, die ich jetzt hier bei der Vorbereitung gelesen habe, so von wegen, das wird ja auch anschlagen, wenn ich jetzt mein Kind in der Badewanne fotografiere und das nur für private Zwecke nutze, dass es dann eben entsprechend auch nicht anschlagen wird. Das ist ja auf, also jetzt im Moment zumindest nicht, weil es ja eben auf bekannten Bildern beruht. Das wäre zum Beispiel die eine Sache, die, glaube ich, wichtig ist festzuhalten. Natürlich ist dieser Wert von 30 völlig willkürlich. Das kann ich natürlich auch jederzeit auf 1 oder auf 0 wäre blöd, aber auf 1 setzen. Die andere Geschichte, die ich mir bei der Sache gefragt habe, macht das, also ich kann mir keinen Account im Moment vorstellen, der stärker personalisiert ist als ein Apple-Account. Ist das wirklich eine relevante Verteilplattform? Also wissen wir wahrscheinlich alle auch nicht, aber macht das, also aus Sicht von jemandem, der diese furchtbaren Bilder... Die iCloud
Photo Library?
Ja.
Nee, ist gar keine Verteilplattform, sondern es ist einfach eine Speicherplattform.
Ja, nee, das ist mir schon klar, aber du kannst damit auch verteilen wohl, ne? Aber macht das überhaupt Sinn,
aber nicht mit der Plattform.
Macht es überhaupt Sinn, da irgendwelche gefährlichen, aus Sicht des Täters jetzt, ne, gefährlichen Inhalte hochzuladen, weil...
Dazu ganz kurz, wir hatten vor 2 Tagen auch eine Meldung dazu, das hat The Verge jetzt veröffentlicht. Es gibt eine Stellungnahme aus einem, glaube ich, aus einem iMessage-Chat, der veröffentlicht wurde in einem Gerichtsverfahren. War das Gerichtsverfahren Apple gegen Epic eigentlich, schon 2020, also jetzt lange vor der Ankündigung, wo der Manager geäußert hat, der wohl auch für den Bereich zuständig ist, dass die iCloud Photo Library sehr wohl ein Hort von Darstellung von Kindesmissbrauch ist und dafür sehr häufig benutzt wird, dass Apple das auch sieht und langfristig dagegen vorgehen will, hat er wohl damals gesagt.
Okay, gut, dann ist das wahrscheinlich so. Ja. Auch da siegt wahrscheinlich Bequemlichkeit letztendlich.
Also ich werde ja öfter mal als Apple-Fanboy verschrien.
Auch von deinen eigenen Hörern?
Ja, das versteht jeder falsch. Eigentlich betätige ich mich so im Feld der Krimmel-Astrologie. Ich finde das immer ganz interessant, wie die sozusagen ihre Moves machen. Ich bin ja auch nicht immer einer Meinung mit dem, was sie da tun, beileibe nicht. Ich habe mich natürlich auch gefragt, so, was haben sie denn da eigentlich vor? Ne? Und die eine These habe ich ja schon mal in den Raum gestellt, ne? Dass das sozusagen einfach so ein politisches Faustpfand ist in dieser ganzen Debatte um Backdoors, dass man einfach sagen kann, ja wieso, wir brauchen keine Backdoors, es gibt andere Möglichkeiten, selbst wenn alle Online-Archive völlig verschlüsselt sind, ja, weil man diesen einen Gateway zu einer Speicherung in einer Dienstleistung wie der iCloud Photo Library an der Stelle sich quasi herausnimmt, diesen Vergleich zu machen. Im Sinne von Kenntnis erhalten. Ne? Das ist, kann ich rechtlich nicht beurteilen. Und natürlich mag es keine legale Verpflichtung geben, für Apple das zu tun. Aber so wie ich Apple kennengelernt habe in den letzten 30 Jahren, insbesondere unter Tim Cook, noch mehr als unter Steve Jobs, würde ich meinen, ist das eben auch so eine moralische Debatte. Ja, die wissen einfach, das findet statt. So. Und die haben, glaube ich, gar keinen Bock drauf, da so als Enabler zu fungieren. Sie wissen, dass sie das nicht vollständig verhindern können, aber sie denken auch, dass sie etwas tun können und wollen das jetzt auf eine Art und Weise tun, wie sie mit ihren anderen Zusagen und auch mit ihrem Major Claim von Privacy, das geht ja seit 5, 6 Jahren geht das ja bei Apple so, dass sie einfach jedes Produkt irgendwie, ob es ein Service ist oder die Devices selber, jede Betriebssystemänderung, jede API-Änderung im System, ja, jetzt auch wie sie gegen Werbetracker vorgehen, etc. Privacy ist immer ihr Kernding und Backdoor ist die politische Diskussion, wo sie von Anfang an eine Heerschar von Lawyers irgendwie immer am Start haben, um zu sagen, das machen wir nicht. Warum sollten sie jetzt durch so etwas auf einmal das brechen? Ja? Und tatsächlich ist ja die Lösung in gewisser Hinsicht auch recht elegant, weil sie ja eben keine Verschlüsselung brechen dabei. Ja? Die Leute immer noch die Möglichkeit haben, das Telefon vollständig privat zu machen. Man muss dann halt nur darauf verzichten, diesen Speicherdienst von Apple zu verwenden. Da ist man ja nicht zu gezwungen. Ja? Jörg, deine Frage war, warum benutzen die Leute das dafür? Naja, weil das halt einfach die Ablage ist, So, da kannst du halt beliebig viele Fotos reinspeichern und dein Telefon hat immer noch Speicher, um zu arbeiten. Ist ja auch durchaus praktisch und Leute schießen viele Fotos, deswegen wird das so benutzt und ich denke, dass viele das einfach dann auch sicherlich auch nicht so diesen Unterschied sehen zwischen Server und Client, ne? Wie du das schon meintest, Holger, gar keine Frage. So, und dann findet das einfach statt und dann sieht sich Apple auch in so einer moralischen Situation, ja, okay, was machen wir jetzt? Facebook meldet irgendwie 20 Millionen Bilder und scannt aber irgendwie alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist und das ist nicht unser Ansatz, also ist unser Ansatz ein anderer und das ist ja auch das, was sie mit dieser Ankündigung mitgegeben haben, dass sie meinen, naja, wir haben dieses Problem gesehen, aber wir haben auch lange Zeit keinen technologischen Ansatz gesehen, der unsere Kernpunkte Privatsphäre und das Telefon ist irgendwie ein Safe Space verletzt und deswegen gehen sie halt diesen technischen Ansatz, der von dem sich zeigen muss, ob er irgendwie kryptografisch technologisch zu halten ist und ob er dann irgendwie auch so laufen wird, wie sie das ankündigen. Aber ich denke, dass diese Intention durchaus auch sichtbar ist. Also ich meine das zumindest zu sehen und deswegen misslingt mir das so ein bisschen, da so ein Aufreger draus zu machen, der dann immer mit, ja, aber was wäre, wenn sie das was ganz anderes machen als das, was sie gesagt haben? Naja, ich meine, wenn irgendjemand was vollkommen anderes macht, als er gesagt hat, dann ist das halt immer schlecht. Nur das haben sie ja nicht gesagt. Also ich verstehe nicht so ganz genau, was eigentlich jetzt genau kritisiert wird, außer so eine theoretische Möglichkeit und dieses Argument mit, ja, sie sind ja Herr dieses Telefons und können ja machen, was sie wollen, aber das können sie ja heute schon. Also wenn sie sozusagen so super evil sind und vor allem mit der Gesetzeslage in den USA, da werdet ihr euch auch besser auskennen, dass wir da ja auch gerade in den Snowden-Falls gesehen haben, dass ja die Unternehmen auch teilweise wirklich zur Herausgabe bestimmter Daten gezwungen werden und dazu gezwungen werden, darüber das Maul zu halten. So, da ist ja dann sowieso irgendwann auch die Möglichkeit eines Unternehmens noch offen zu agieren schwierig. Ja, sie haben ja dann diese Webseite aufgemacht und haben gesagt, ja, bisher hatten wir null Fälle dieser Art. So, das dürfen sie halt sagen. Und was halt auch oft kam, ist so, ich nenne es ja jetzt mal so das China-Argument. Ja, was ist, wenn jetzt irgendein Rogue-State sie zu irgendetwas zwingt? Naja, wenn ein Rogue-State sie zu irgendwas zwingt, dann werden sie halt dazu gezwungen und dann gehen sie da halt mit, solange bis sie beschließen, an diesem Markt nicht mehr teilzuhaben. Aber auch das gilt ja auch für alle und ist wiederum vollkommen unabhängig von dieser Initiative. So. Und deswegen würde ich das halt gerne separat betrachten, kann aber in diesem Verfahren jetzt so erstmal nichts finden, was ein größeres Problem ist.
Ich möchte einen ganz kurzen Einschub noch machen. Wir sollten das Ganze ja auch ein bisschen unter den Aspekt Datenschutz betrachten und wir sind uns wahrscheinlich einig, dass es hier schon datenschutzrechtliche Implikationen gibt. Also ich habe ja vorhin erwähnt, was andere Provider und andere Plattformen machen. Es gibt ja viel, was in den USA gemacht werden darf, was hier nicht gemacht werden darf. Das vergisst man manchmal. Also zum Beispiel hat Facebook ja riesengroßen Ärger bekommen, weil ruchbar wurde, dass sie ihre CSAM-Scans eben, was den Messenger, den unverschlüsselten Messenger-Dienst angeht, nicht nur in den USA machen, sondern auch in Europa. Und in Europa ist das seit Einführung des Telekommunikationskodex auf jeden Fall im Moment untersagt, weil seitdem zum Beispiel für Messenger-Kommunikation und ich weiß nicht, für welche anderen einzelnen Kommunikationsarten, ob das jetzt auch für den speziellen Fall der Fotolibrary gelten würde, aber dass solche Scans untersagt sind, ganz einfach, weil die E-Privacy-Richtlinie im Moment gilt. Da wird gerade gedreht in Deutschland, in Europa, dass sowas wieder möglich wird. Aber Facebook hat das ausgesetzt und viele andere Maßnahmen sind eben auch in Europa nicht möglich. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass Apple von vornherein gesagt hat, diese neue Methode, die wir da jetzt einführen in iOS und in macOS, die beschränken wir jetzt erstmal auf die USA. Das ist zu heikel, sowas innerhalb zum Beispiel des DSGVO-Gebiets zu machen. Ne? Was mich zu der Frage führt, Jörg, du hast dir das Ganze ja auch ein bisschen unter dem Aspekt angeguckt, wie wäre das denn in Europa? Wie wäre das dann unter dem Regime der DSGVO? Wäre Apple sowas möglich, das hier zu machen?
Das wäre in der Tat schwierig. Also ich habe mir ein paar Aufsätze dazu oder ein paar Ansätze dazu durchgelesen und die decken sich auch mit dem Ergebnis, zu dem ich gekommen wäre. also anwendbar ist die DSGVO, ne? Also auch wenn das Apple von Amerika aus macht. Apple hat Niederlassungen in der EU und erbringt hier Waren und Dienstleistungen gegenüber Europäern. Also das wäre auf jeden Fall schon mal anwendbar, wenn das eben auf Europäer übertragen würde. Bei Fotos handelt es sich eindeutig um personenbezogene Daten. Die werden hier automatisiert verarbeitet. Es gibt tatsächlich eine Ausnahmevorschrift für die Verfolgung von Straftaten in der DSGVO. Also da könnte man überlegen, ob das vielleicht aus diesen Gesichtspunkten gerechtfertigt wäre. Aber die gilt nur für Behörden, ne? Und damit also offensichtlich auch nicht für Apple. Und daraus folgt, dass die eine Rechtsgrundlage brauchen für das, was sie da tun wollen. Also im Datenschutz ist alles verboten, was nicht explizit erlaubt ist. Und deswegen müssten die sich hier eben überlegen.
In Europa.
Unter der Ägide der DSGVO. Was wäre die Rechtsgrundlage, um das tun zu müssen? Da kommt nicht so wahnsinnig viel in Betracht. Vertragserfüllung wohl eher nicht. Eine Rechtspflicht gibt es nicht, das zu tun. Berechtigtes Interesse hat, kann man darüber streiten, ob Apple das hat, müsste man dann halt gegen das Interesse des Betroffenen abwägen, würde ich auch sagen, ist nicht. Also das Einzige, was hier realistischerweise bleibt, ist die Einwilligung. Und das heißt also, ich müsste als Apple-User dann irgendwo an irgendeinem Punkt informiert, da sind wir wieder bei der Einwilligung von vorhin, vom Bußgeld der Woche, müsste man mich genau informieren, was man denn mit meinen Daten machen möchte. Da müsste ich dann irgendwo einwilligen. Das wird, glaube ich, sehr schwierig. Also deswegen ist wohl ziemlich einhellige Einsicht im Team Datenschutz, dass das so ohne weiteres nicht nach Europa exportierbar wäre.
Welche Verpflichtung gibt es denn in Europa bezüglich solches CESA-Materials?
Also es gibt Verpflichtungen, also da kenne ich in Deutschland die Rechtslage, das natürlich als Host-Provider alles zu tun, wenn ich Kenntnis davon habe. Ich habe aber keine Pflicht und da sind ja auch die Urteile vom Europäischen Gerichtshof und auch von den hiesigen Gerichten sehr eindeutig, die Sachen proaktiv zu überwachen.
Aber was heißt denn genau Kenntnis haben oder Kenntnis erlangen?
Wenn nicht zum Beispiel jemand darauf hinweist, das ist so der typische Fall hier auf deiner Website, wird der und der Rechtsbruch begangen oder sind eben diese Dokumentationen von sexuellem Missbrauch, dann muss derjenige sofort handeln.
Und die Provider haben ja auch alle
Dritte.
Bitte?
Hinweis durch Dritte sozusagen.
Zum Beispiel, ja. Oder durch Zufall, wenn ich es durch Zufall sehe oder irgendwelche Anormalitäten sehe oder irgendwas. Wichtig ist, ich bin nicht verpflichtet, das zu tun. Ob ich es nochmal tue,
ist schon klar, aber
eine andere Frage.
Aber man ist verpflichtet, wenn man es sozusagen, wenn man den Hinweis bekommen hat. Jetzt könnte man ja argumentieren, dass diese Datenbank, dieser NCMEC, quasi so ein impliziter Hinweis ist, der allen sowieso schon bekannt ist, da es sich hier eben um eine öffentliche Datenbank handelt.
Nee, das passt nicht, weil ich muss Kenntnis haben. Also das hieße ja, ich muss mir Zusatzwissen verschaffen und muss dann proaktiv von meiner Seite aus tätig werden. Also das geht da sicherlich drüber hinaus.
Jetzt möchte aber Jürgen...
Ich glaube, Jürgen ist jetzt dran. Ich möchte, Jürgen, bevor du anfängst, du hast ja in deinem Kommentar auf Heise Online geschrieben, es ist ein großer Dammbruch. Ja. Und da würde ich dich bitten, nochmal was zu sagen. Warum ist es ein Dammbruch? Wolltest du wahrscheinlich jetzt eh tun.
Das war meine eigentliche Intention, aber mit dem Kenntnis erlangen. Vielleicht könnte ja Apple schon dadurch Kenntnis erlangen, dass eine Scan-Routine von Ihnen auf meinem iPhone einen Scan durchführt und anschlägt. Wenn die feststellt, diese Scan-Routine, da ist Sesam, erlangen sie ja in gewisser Weise schon Kenntnis. Aber worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, Tim hat mehrfach ein bisschen Zweifel geäußert, was denn so das Besondere dran ist, an dem, was Apple gerade macht. Und ich glaube, man muss da irgendwie noch mal ein bisschen weiter ausholen. Es gibt irgendwie bei den Verschlechterungen in Bezug auf Privacy und Datenschutz gibt es so graduelle Dinge, die so ohne neue Technik, ohne neue Gesetze einfach die Situation so graduell verschärfen. Wenn Apple dieses Limit von 30 Bildern, die Sie gefunden haben, müssten, auf 10 heruntersetzt. Ist das eine graduelle Änderung? Das ändert einen Parameter in Ihrer Konfigurationsdatei. Sie brauchen dazu keine neue Technik, es braucht dazu keine neuen Gesetze, sondern die Situation wird graduell verschärft. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch Dinge, die tatsächlich Grenzen überschreiten. Wir ziehen bei unserem Verständnis von Privacy Grenzen ein, die wir versuchen zu verteidigen. Eine Grenze, die ich für sehr wichtig erachte, ist zwischen dem, was ich auf meinem Gerät tue und dem, was auf der Hardware von Apple passiert oder einem anderen Cloud-Provider. Dass, wenn ich irgendwie ein Bild zu einem Cloud-Provider hochlade, der in der Verantwortung ist, da seinen Laden sauber zu halten, kann ich irgendwie nachvollziehen. Das ist eine Sache, die haben wir weitgehend akzeptiert. Dass aber jemand anlasslos, einfach auf Verdacht hin, könnte ja, der könnte ja irgendwie ein Böser sein, meine Bilder durchscannt und guckt, ist da irgendwas, was eventuell gegen Gesetze verstößt, insbesondere gegen diese Gesetze zum Schutz von Kindern, in der ersten Linie zumindest, dass das anlasslos passiert. Das ist eine Grenze, die bis jetzt niemand überschritten hat. Nicht Google, nicht Facebook, nicht Microsoft, aber Apple macht das jetzt.
Ja, wieso? Das machen die anderen, machen es auch. Ich meine, nein. Facebook hat 20 Millionen Meldungen, die machen ja exakt
die,
genau das.
Die scannen auf ihrem Server. Die scannen ja, nicht Apple auf auch den Android-Smartphones anlasslos, sondern die scannen, die halten ihre eigene Hütte sauber. Die scannen ihre Plattform, die Hardware,
also,
die sie im Besitz haben.
Um das auseinander, nur ganz kurz Einschub, um das auseinanderzuhalten, anlasslos tun sie das auch, ne? Mhm. Aber halt nicht auf Geräten. Und soweit ich weiß, auch Google nicht auf Geräten.
Also es ist nur der Ort, wo sozusagen der Vergleich durchgeführt wird, der ist anders. Aber der Ort, wo der Vergleich festgestellt wird, ist derselbe.
Ja, das ist ungefähr so. Ich meine, auf der Straße oder wenn du in den Bahnhof gehst, wirst du videoüberwacht. In deinem Schlafzimmer möchtest du das nicht unbedingt. Das ist auch nur ein anderer Ort.
Ja, aber ich meine, Client-Server-Technik ist halt einfach auch einfach, da finden immer Dinge mal auf der einen und mal auf der anderen Seite statt, je nachdem, was man eben sicherstellen will in puncto Performance oder eben teilweise auch in puncto, wo funktioniert Krypto am besten. Und das ist halt ein Modell, was letzten Endes ja auch eine verschlüsselte iCloud ermöglichen würde und trotzdem noch dieses System aufrechterhält. Vielleicht ist
das
ja ihr Ziel.
Wenn das alles irgendwie das Gleiche ist, gibt es für dich da überhaupt noch irgendwelche Grenzen, die du in Bezug auf Privacy verteidigen möchtest, ist es dann alles egal? Darf jeder irgendwie dein Tagebuch vorsorglich scannen? Und wenn da irgendwie die Gesetzeslage erzwingt, da dann auch Alarm schlagen, wenn der Tim mal wieder irgendwie was geschrieben hat, was zu der Gesetzeslage in dem jeweiligen Land nicht passt? Oder wo siehst du die Grenzen, die wir da noch verteidigen können? Aus meiner Sicht ist eine Grenze, auf meinem Gerät scannt niemand vorsorglich, außer ich selber durch meine Bilder. Nicht Apple, nicht
irgendwer naja, anders. Ich meine, ich würde jetzt mein Tagebuch nicht unbedingt jetzt so in einen Tagebuch-Server hochladen, aber die Grenze, also die Problematik. Also ich finde es nur ein bisschen schwierig, dass man sich sozusagen an diesem Ort so festmacht, weil die eigentliche Frage ist ja, ist es so an sich legitim, auf solche Bilder zu scannen? Das ist ja die eigentliche Frage und nicht, findet das jetzt irgendwie eine Millisekunde bevor der Upload stattfindet, mit einem kryptografischen Umschlag statt? Ja, der nur auf der anderen Seite ausgewertet werden kann, oder ist auf der Cloud dieselbe Funktion aktiv? Das ist ja eine reine technisches Detail. Nein, weil ja das Bild nur in dem Moment, wo es auf die Reise geschickt wird, untersucht wird. Die eigentliche Frage ist, welche... Pass auf, also ich sehe hier eher die Frage, was ist denn eine moralische Verpflichtung für Dienstanbieter im Internet in Bezug auf dieses Thema? Ja, also das ist ja sozusagen auch eine Frage, die man beantworten muss, die man nicht nur rein aus einer Privatsphäre-Perspektive betrachten kann, weil nicht ohne Grund ist ja diese ganze Diskussion auch so aufgeladen, auch politisch so aufgeladen, weil es halt einfach ein großes Problem ist. Natürlich wird zu Recht darauf hingewiesen, dass das eigentliche Problem ja der Missbrauch als solcher ist und nicht unbedingt jetzt die Bilder davon. Trotz alledem wissen wir auch, dass dieser Beschleunigungsladen Internet viele Probleme erst zu einem richtig großen Problem anwachsen lässt, eben weil die Kommunikation so schnell und so vielfältig und eben in gewisser Hinsicht auch unkontrollierbar ist. Das betrifft ja auch den Nachrichtenflow und andere Bereiche, ja, das Verbreiten von Lügen und Falschdarstellungen etc. Und man muss, glaube ich, auch den Unternehmen zugestehen, dass sie auch in dieser moralischen Fragestellung selber nach Antworten suchen. Ich meine, was würdest du denn machen, wenn du Apple wärst? Und du wüsstest das jetzt, und die haben ihre Erkenntnis, dass ihre iCloud-Foto-Library halt Speicherort ist für größere Bibliotheken von Kindesmissbrauch. Was wäre denn dann deine Antwort? Mir egal, mache ich halt nichts, weil darf ja kein Code auf dem iPhone laufen. Also das ist halt auch,
wieso, die können doch
da fehlen mir so ein bisschen die Gegenmodelle.
Man muss doch irgendwie niemand zwingt sie im Moment, diesen Dammbruch zu vollziehen, diese technische Neuerung, wir sind uns ja wohl einig, dass das eine völlig technisch neue Scan-Technik ist. Und
ja, klar, die sie halt entworfen haben, um sozusagen aus ihrer Perspektive die Privatsphäre eben sicherzustellen und eben nicht die Verschlüsselung auf dem Gerät selber als solche zu brechen oder explizite Backdoors zum vollständigen Inhalt bereitzustellen.
Die Alternative wäre ja nicht, auf dem Gerät irgendwelche Verschlüsselungen zu knacken, sondern auf ihrem Server so zu scannen, wie es alle anderen auch machen. Das heißt, die existierende Technik einzusetzen, mit der im Übrigen auch jetzt schon, wie wir ja von Holger gehört haben, sehr viele Hinweise auf solche missbräuchliche.
Okay, aber wenn du angenommen, du wärst so ein Fotoanbieter, ja? Oder du wärst Apple und jetzt würdest du auch die Entscheidung fällen, wir wollen jetzt das, was auf dem Server ist, auch komplett verschlüsseln, sodass wir das selber nicht sehen können.
Gibt es so ein Announcement von Apple, dass sie auf dem Server alles so verschlüsseln wollen? Also meines Wissens sind sie davon wieder zurückgegangen. Sie waren mal auf diesem Weg, haben aber das mittlerweile wieder alles auf Eis gelegt.
Ja, da gab es zumindest so ein Gerücht, ein offizielles Statement gab es dazu nicht. Also kenne ich zum Beispiel. Also
ich finde es jetzt sehr schwierig mit irgendwelchen Wunschvorstellungen, was Apple vielleicht uns irgendwann Gutes tun könnte, solche Scans zu rechtfertigen. Also
ja, wie gesagt, ich würde das gerne nochmal auf eine andere Ebene zurückführen, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Kampf gegen organisierte Kindesmissbrauch von großer Wichtigkeit ist und sicherlich auch Methoden erfordert, die auch in die Privatsphäre eingreifen, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz ist das, was mir hier, das muss ich euch sicherlich nicht erklären im Detail, was mir hier im Magen schwer im Magen liegt, ist, dass das ja natürlich nur eine Anwendungsmöglichkeit ist. Und wir wissen alle, dass sobald solche Technologien zur Verfügung stehen, sie eben dann auch zumindest die Begehrlichkeiten groß sind, das auch für andere Sachen zu nutzen. Man könnte das sicherlich auch in ähnlicher Funktion, man braucht dann nur einen anderen Filter nutzen, um das Ganze mit Urheberrecht, auf Urheberrecht zu scannen. Auch da gibt es ja schon fertige Datenbanken, die das scannen können, ne? Dass ich da nichts mehr hochlade. Man kann das sicherlich auch mit irgendwelchen relativ einfachen Methoden auf bestimmte Wörter und bestimmte Aussagen letztendlich programmieren. Also was mir schwer im Magen liegt und was ich gerne nochmal für das Ende der Diskussion nochmal einführen würde, ist hier tatsächlich jenseits der reinen Diskussion um dokumentierten Missbrauch, ist das nicht eine Überwachungsinfrastruktur, die wir uns hier ins Haus setzen, von der wir alle wissen, dass sie spätestens in einer relativ kurzen Zeit auch für andere Sachen genutzt wird, bei denen es nicht so offensichtlich ist, dass es moralisch möglicherweise gerechtfertigt ist, wie jetzt hier in diesem Bereich.
Da möchte ich nur ganz kurz ergänzen. Also das, was normalerweise immer auf diese Form der inkriminierten Inhalte folgt, sind Terrorinhalte, ne? Mhm. Also Das ist immer das Nächste. Das verfolge ich nun schon seit zig Jahren, auch bei auf Ebene der EU, bei der Gesetzgebung. Das ist immer das, was als Nächstes kommt.
Ne? Ja, manchmal läuft es auch anders. Ne? Also manchmal wird auch Urheberrecht vor dem ganzen anderen gemacht, wie jetzt gerade hier bei den Upload-Filtern. Und dann kommt Kinderpornografie und Terrorismus hinterher.
Aber ich würde gerne noch einen anderen Aspekt in die Diskussion reinbringen. Ich habe mich nämlich in letzter Zeit ein paar Mal mit Leuten unterhalten aus dem Bereich Strafverfolgung, die unter anderem eben genau daran arbeiten, solche Leute dingfest zu machen. Und was ich von denen höre, ist, dass es keineswegs so ist, dass sie ein Problem haben, an Informationen heranzukommen, sondern dass das wesentliche Bottleneck, dass es dann nicht vorangeht, nicht so schnell vorangeht, wie das gesellschaftlich wünschenswert wäre, ihre Ressourcenausstattung ist. Dass die gar nicht hinterherkommen, all die Hinweise, die sie unter anderem von der NCMEC und anderen Institutionen bekommen, alle auszuwerten, die Leute zur Strecke zu bringen oder zumindest die Hinweise zu überprüfen, die da ankommen.
Ganz kurz dazu ergänzend eine Zahl. Das BKA sagt, dass sie 2019 aufgrund von Providermeldungen in den USA 90.000 Hinweise auf Missbrauchsgeschehnisse in Deutschland bekommen haben.
Das heißt, das Bottleneck ist gar nicht der im Moment nicht mögliche Scan auf Smartphones, sondern der liegt an ganz anderer Stelle. Und wenn man dieses Problem ernsthaft angehen wollte, müsste man also eben unter anderem dafür sorgen, dass der Gesellschaft diese Verfolgung, diese Strafverfolgung auch entsprechend priorisiert wird und da entsprechende Ressourcen in genau diesem Bereich zur Verfügung gestellt werden.
Ja. Ja, Tim, nur ganz kurz, also wir müssen langsam zu einem Ende kommen, aber du hast jetzt die Argumentation gehört, die ihr auch bei euch, habe ich gehört, im Logbuch Netzpolitik, das habt ihr ja auch schon ein bisschen andiskutiert, wenn die Büchse der Pandora geöffnet ist, so wie Apple das nach Meinung vieler im Moment jetzt tut oder schon gemacht hat oder jetzt angekündigt hat, dann werden Begehrlichkeiten folgen und dann ist so die Argumentation vieler, dann ist nahezu garantiert, dass es irgendwann nicht mehr dabei bleiben wird, Bilder oder Videoinhalte auf dem iPhone mit einer Kipo-Hash-Datenbank zu vergleichen, sondern dann werden irgendwann andere ihre Hash-Datenbanken unterbringen wollen im iPhone, seien es dann Terrorinhalte, sei es, wir haben jetzt das den Begriff Urheberrecht gehört, you name it, ist egal, aber kannst du das Argument nachvollziehen, dass Apple hier Begehrlichkeiten weckt, die es vielleicht besser nicht geweckt hätte?
Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass diese Begehrlichkeiten erst geweckt werden müssen. Diese Begehrlichkeiten existieren schon immer. Machen wir uns doch nichts vor. Also das ist doch einfach repressive Staaten, umso repressiver sie sind oder so hilfloser sie sind, haben alle möglichen Begehrlichkeiten. Ich meine, warum kämpfen wir denn seit 20 Jahren?
Begehrlichkeiten, auf diese Techniken zuzugreifen.
Darum ja, es gibt jetzt eine ja, Technik, aber, mit der man die ja, umsetzen aber wie viele, ja, aber ich meine, Vorratsdatenspeicherung, die Diskussion ist auch nicht tot zu kriegen. Wie oft ist das schon vom Bundesverfassungsgericht weggesäbelt worden und einen Tag später kommt der nächste Vorschlag, wie man das dann doch machen könnte. Diese Begehrlichkeiten existieren und sind nicht abhängig davon, ob es irgendeinen einzelnen Algorithmus gibt oder nicht, den die Politik sowieso nicht versteht. Ich meine, das haben die noch nie gepeilt, was da eigentlich wirklich die technischen Security-Realitäten sind. Die beschließen das halt einfach und dann setzen sie das irgendwie so weit durch, bis sie halt eins vor die Omme kriegen. Das ist dieser Kampf. Also deswegen kann ich das so nicht so richtig nachvollziehen, dass jetzt ausgerechnet so ein ausgefeiltes kryptografisches Detail, ja, was einen Check irgendwie von der einen Seite auf die andere Seite legt, um damit, wie ich halt immer noch denke, bestimmte Sachen zu ermöglichen auf der Cloud oder beziehungsweise zu verhindern, dass man eben in so einen spontanen, ja, wir scannen jetzt einfach mal alles. Ja, ich meine, das ist eine absurde Diskussion. Wir lesen hier vor, Facebook scannt irgendwie alles, ja, alle Messages, WhatsApp, keine Ahnung, wo sie überall reinschauen, Facebook, alle Gruppen, hat auch noch eine AI am Laufen, die sogar das Nutzungsverhalten überprüft. So, aber worüber regen wir uns auf? Wir regen uns darüber auf, weil Apple irgendwie eben das nicht auf dem Server machen will, sondern irgendwie mit diesem kryptografischen Kniff, der meiner Auffassung nach verhältnismäßig elegant ist und zumindest mal als solcher gewürdigt werden kann, sagt er, okay, nee, wir machen das nicht auf dem Server, sondern wir machen es nur genau an diesem einen definierten Übergangspunkt und so kryptografisch abgesichert, dass es halt auch nur, wenn es irgendwie mehr als einmal auftaucht, in dem Fall halt 30 Mal, überhaupt erst auf der Serverseite sichtbar gemacht werden soll. Aber das ist dann sozusagen der Dammbruch, aber alle anderen, die einfach alles scannen und überhaupt niemanden fragen und alle Bilder irgendwie einfach auf alles überprüfen, da weißt du ja auch nicht, ob irgendwie Facebook auch noch die Terrorpropaganda und was weiß ich noch für Bilder hat. Da gibt es ja überhaupt keinerlei Transparenz. Da ist diese Ansage, na, wir haben hier diese öffentliche Datenbank von der NCMEC und genau die und keine andere und auch nur das, was eben mit anderen Datenbanken sich überschneidet, wobei Apple leider noch nicht gesagt hat, was denn diese andere Organisation ist. Das kann ja irgendwie nur Interpol sein, weiß ich nicht. Gut, und das ist so ein bisschen das, was mich so stört und das einfach auch, sagen wir mal, diese Diskussion von Ethik und Moral, die mir ohnehin in dieser ganzen Tech-Bubble an der Stelle ein bisschen zu kurz kommt. Ja, also was, wofür fühlt man sich auch selbst verpflichtet? Welche Verantwortung tragen große Konzerne auch für das, was mit unserer Gesellschaft passiert? Weil all diese ganzen Dinge, wir berichten ja täglich darüber, Fake News und so weiter, es zerreißt ja wirklich das Gefüge dieser Gesellschaft, bis dass die Leute überhaupt nicht mehr wissen, wo oben oder unten ist. Und das sind alles Auswirkungen einer beschleunigten technischen Zeit und das ist auch ein Risiko dieser Technologien. Ich bin beim CCC und da war immer die Ansage, man muss Chancen und Risiken abwägen. Man muss sich Technologie wertneutral anschauen und gucken, wo bestehen Chancen, wo bestehen Risiken. Risiken gibt's genug, wird genug diskutiert. Natürlich gibt's auch irgendwie Chancen, aber man muss halt immer das sich erstmal neutral anschauen, was möglich ist. Und daraufhin dann eine Bewertung vornehmen. Aber die muss auch, ich will es jetzt nicht moralisierend meinen, ja, also nicht so, dass Moral alles schlägt, was irgendwie technische Realität ist, etc. Aber es darf halt auch nicht andersrum sein, sondern wir müssen da irgendwie einen gemeinsamen Weg finden, wie wir irgendwie Verantwortung aller Beteiligten in diesem Spiel mit in die Waagschale werfen und das versuchen zu paaren mit den technischen Realitäten. Und natürlich liegt mir alles an Privatsphäre. Natürlich habe ich überhaupt gar kein Verständnis und überhaupt kein Interesse daran, dass Hintertüren irgendwo eingebaut werden. Trotzdem müssen man eben auch offen diskutieren können und nicht immer mit so einer Scheuklappe mit, das ist jetzt ein Dammbruch und deswegen darf man da jetzt auch keine Sekunde lang drüber diskutieren und Tim muss aus dem CCC austreten, weil er mal eine andere Meinung hat, sondern muss man halt einfach schauen, was passiert da eigentlich und was sind vielleicht andere Vorschläge, wie man diesem Problem Herr werden kann. Und da habe ich ehrlich gesagt noch relativ wenig gehört und jetzt gibt's mal so einen Vorschlag und jetzt gucken wir uns den halt mal an.
Okay, schönes Schlusswort von deiner Seite. Jürgen, nochmal 2 Minuten deine Position. Dein Mikro ist aus.
Tim hat das gerade so nett als kryptografischen Kniff verbrämt. Also aus meiner Sicht ist die Verlagerung des Scans von dem Server auf mein Gerät ungefähr genauso viel ein kryptografischer Kniff wie die Überwachung am Eingang vom Videoüberwachung am Eingang vom Hauptbahnhof in mein Schlafzimmer. Das ist kein kryptografischer Kniff, sondern das ist ein Dammbruch. Da wird eine neue Technik eingeführt und deren Ziel mag ich jetzt irgendwie gar nicht unbedingt, da mag ich Apple gar nicht unbedingt was Böses unterstellen. Das mag sein, dass die sich da irgendwelche tollen Dinge gedacht haben, uns irgendwann mit einem ganzen Geschenkkorb von Privacy überhäufen wollen, wie Ende-zu-Ende verschlüsselte iCloud-Backups oder sowas. Aber allein auf das Versprechen, dass Apple irgendwann mal da diese Geschenke verteilt hin, so einen Dammbruch durchzuführen. Ich glaube, die haben sich da verrannt. Ich mag mich auf jeden Fall darauf nicht einlassen. Und dieser Hinweis, dass man gemeinsam um das ringen müsste. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Apple mit mir gemeinsam darüber diskutiert hätte, wie man das irgendwie besser lösen könnte. Meines Wissens haben die mit niemandem darüber diskutiert, sondern die haben im stillen Kämmerlein da sich irgendwas ausgedacht und da vielleicht durchaus gute Ideen und gute Vorsätze gehabt und können jetzt irgendwie nicht mehr so richtig zurück, nicht mehr weg aus diesem Ding, wo sich also mehr und mehr rausstellt, vielleicht ist es ja doch keine so gute Idee. Also ich würde das sehr unterstützen, dass man gemeinsam darüber redet, wie man solche Dinge voranbringt. Aber das ist genau nicht der Apple-Weg, sondern Apple prescht voran. Und in diesem Fall in eine völlig falsche Richtung, die tatsächlich aus meiner Sicht so ziemlich alle Grenzen in Bezug auf Privacy und Datenschutz, die wir im Moment noch verteidigen, völlig hinfällig macht.
Dankeschön. Ja, vielen Dank, die beiden Herren. Spannende Diskussion fand ich, Holger.
Ja, also wir sind uns ja alle einig, dass, so wie Tim es gesagt hat, da bin ich vollkommen seiner Meinung, dass, also wir ziehen alle an einem Strang, denke ich. Ne? Also nicht umsonst ist das Thema gerade Kindesmissbrauch ja auch das Thema, wo mit Sicherheit auch der größte gesellschaftliche Konsens herrscht. Dagegen muss was getan werden. Es ist halt immer der Streit um die Wahl der Mittel. Und jetzt ist ein neues Mittel eingeführt worden. Jetzt gibt es einen neuen Streit. Und das, was auf anderen Plattformen passiert, da, auch da würde ich jetzt, muss ich nochmal sagen, würde ich auch Tim recht geben, dass auch das schon höchst invasiv ist und mir persönlich viel zu wenig transparent. Also wenn ich erst auf der zigsten Facebook-Unterseite lese, was sie da eigentlich so treiben, gerade auf WhatsApp, das hat mich dann doch ein bisschen schockiert. Ich wusste das, wie gesagt, bis gestern noch nicht. Also aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, im Ziel sind wir uns alle einig. Jürgen ist, glaube ich, der Meinung, dass Apple hier über die Stränge schlägt und dass es einen Dammbruch gibt. Tim ist weniger der Meinung. Und ich glaube, das können wir einfach offen lassen heute. Ich finde die Diskussion sehr erkenntnisreich.
Ich auch. Vielen Dank unseren Gästen. Schön, dass ihr da wart.
Gerne.
War, glaube ich, für die Einladung. Dankeschön.
Auch hinreichend, zwar kontrovers, aber freundlich. Die Diskussion, von daher freuen wir uns. Wir haben viel Feedback bekommen für die letzte Sendung. Vielen Dank dafür. Wir haben auch ein paar neue Themen vorgeschlagen bekommen. Auch das sehen wir uns nochmal in Ruhe an. Vielen Dank auch dafür. Wir haben die nächsten zwei Sendungen schon geplant. In der nächsten Sendung, das darf ich, glaube ich, schon verraten, geht es um Beschäftigtendatenschutz. Und danach haben wir nach derzeitiger Planung mal wieder einen Datenschutzbeauftragten zu Gast. Aber das steht noch nicht hundertprozentig fest, aber ist derzeit in Planung.
Überraschungsgast.
Genau, einen bekannten Überraschungsgast. Genau. Dein Schlusswort, Holger.
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Also ich freue mich auch weiterhin über Feedback. Übrigens, ach ja, ein Feedback, das fand ich sehr interessant, weil das haben wir sehr oft bekommen, weil ich ja gefragt hatte in der letzten Folge, ob die Länge denn so okay ist mit plus minus einer Stunde. Und überraschenderweise habe ich keine einzige Rückmeldung bekommen, wir seien zu lang. Also das hätte ich anders erwartet. Ich hätte gedacht, dass viele Leute sagen, ja, reduziert euch mal auf eine halbe Stunde oder so. Das ist ja immer das, was auch bei den ganzen Podcast-Umfragen so rauskommt. Die Leute wollen Kürze. Aber ich habe immer gehört, die Tiefe ist okay und die Länge ist okay, kann auch ruhig noch ein bisschen länger sein. Das hat mich ein bisschen überrascht. Freut mich aber auch, weil ich ja auch eher, Jörg, wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, eher auf der Schiene bin, länger ist besser. Du weißt ja, dass ich auch ganz gerne mal 4 Stunden Podcast höre und wieder weniger. Ich weiß.
Okay, also 4 Stunden wollen wir nicht anstreben. Heute sind wir, glaube ich, auch wieder ein bisschen drüber. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und genau. Und ja, dann weiterhin schützt eure Daten und bis zum nächsten Mal. Tschüss von uns vier.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss. Ciao.